Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir wollen als Wort Gottes zum heutigen Festtag Römer 6 miteinander lesen und hören. Römer 6, die Verse 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn ihr aber mit Christus gestorben seid, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Täuflinge, liebe Gäste, liebe Gemeinde, die Predigt über dieses Wort habe ich überschrieben: Taufe, das ist ein neues Leben aus Gott. Ein Vater fragt seinen Jungen, was er sich zum Geburtstag wünscht. Spontan antwortet der Junge: ein Pferd. Das ist ja der Traum vieler Kinder und Jugendlicher. Der Vater fragt zurück: Pferd aus Holz? Nein. Aus Pappe? Nein. Aus Metall? Nein. Der Vater: ja, dann vielleicht aus Plastik? Nein, kommt die energische Antwort des Jungen. Fast schon verzweifelt fragt der Vater weiter: ja, woraus denn dann? Antwortet der Junge: aus Pferd. Das ist der Punkt, liebe Geschwister. Ein echtes Pferd kann nur aus Pferd sein. Alles andere ist nur billiger Ersatz. Das kann die Sehnsüchte des Lebens natürlich nicht wirklich befriedigen. Und liebe Geschwister, entsprechend gilt's für unser Leben. Gott hat uns zum Leben berufen, zu einem Erfüllten, zu einem Echten. Alle, die wir heute Morgen miteinander hier sind, liebe Geschwister und liebe Gäste, die kennt der Herr. Und die hat er gekannt, bevor er sie gemacht hat. Und für jeden von uns möchte Gott, dass er echtes Leben hat. Echtes, nicht billiges Ersatzleben. Aber woraus besteht Leben? Leben kann nur aus Leben sein. Und da Gott allein das Leben ist, kann Leben nur kommen aus der Gemeinschaft mit ihm. Dieses Leben haben wir von Natur aus nicht, auch wenn wir atmen, essen und trinken, sagt die Bibel, das ist noch kein wirkliches, echtes Leben. Denn durch die Sünde ist der Mensch von Gott getrennt und damit auch vom wahren, erfüllten, echten Leben. Wie kommen wir nun dazu, zu einem Leben aus Gott, zu einem Leben mit Gott? Gottes Wort und unser heutiger Predigttext sagt uns: durch die Taufe und den Glauben. Als erstes durch die Taufe, nicht der Rangwertigkeit nach, aber der Reihenfolge der Symbolik nach. Denn das Untergetauchtwerden, was wir nachher auch gleich live fünfmal miterleben werden, stellt das Mitsterben in Christus dar. Damit Platz ist für ein neues Leben mit Gott, muss das alte Scheinleben ohne Gott erst einmal beseitigt werden. Wie total, wie umfassend das sein muss und gilt, führt Paulus in den Versen 3 bis 6 unseres Predigttextes aus. Er schreibt: Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die in Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. Die sind im Taufwasser ersoffen. Die sind mit ihm begraben durch die Taufe. Die sind wirklich und leibhaftig beerdigt. Der Sargdeckel ist zu, die Begräbnisfeier hat schon stattgefunden für den alten Menschen, der in der Taufe untergetaucht wird. Und dann Vers 5, denn wir sind mit ihm verwachsen zur Gleichheit seines Todes, mit ihm zusammengewachsen. Diejenigen, die letzten Sonntag da waren, erinnern sich nochmal ans Thema Abendmahl. Das wird durch das Essen und Trinken von Brot und Wein, Sinnbilder für Leib und Blut Christi, zusammenwachsen, leiblich mit Christus, zu einem Leib und damit auch mit allem zusammenwachsen, was er ist und was er für uns getan hat. In Sterben, am Kreuz von Golgatha, an Ostern, in der Auferstehung, in der Himmelfahrt, wo er auf uns wartet, um dann uns eines Tages zu sich zu holen in die Ewigkeit, als seinen Leib, weil der Leib Jesu ja dann in Ewigkeit zusammen sein muss. Ich habe zur Vorbereitung auf diesen Taufgottesdienst eine Kassette von einem Taufgottesdienst im Jahr 84 gehört. Damals hat Pastor Ritzel auch über dieses Wort aus Römer 6 gesprochen. Und er hat betont, Taufe ist nicht vor allem Gehorsam. Gehorsam kann man auch in anderen Punkten der Nachfolge sein. Taufe ist auch nicht nur Zeichen. Taufe ist ein wirkliches Geschehen. Ein wirkliches Hineingenommenwerden ins Christusgeschehen. Jesus ist für uns gestorben. Er hat unsere Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen. Und durch die Taufe werden wir tatsächlich kräftig, mächtig mit da hineingenommen. Wir werden mit ihm gekreuzigt, sagt Vers 6. Wir haben heute vielfach eine Auflösung der Taufe ins rein Symbolische hinein, wo sie nur noch als äußeres Zeichen gesehen wird. Das wird dem Handeln Gottes in der Taufe nicht gerecht. Taufe ist mehr. Weil Gott sein Wort mit dem Wasser der Taufe verbunden hat, ist die Taufe in ihrer Ganzheit, im ganzen Akt des Geschehens, ein machtvolles Ereignis. Jemand hat die Taufe mal verglichen mit dem Hissen einer Flagge. Nicht nur so rein symbolisch, wie das Hissen von Flaggen heute an allen möglichen Orten geschieht, sondern der ursprüngliche Sinn, wenn man eine Flagge gehisst hat, ein bisschen klang es an bei der Mondlandung, wer damals im Fernseher dabei war, was haben die gemacht, die beiden Astronauten, die haben die amerikanische Flagge gehisst. Signalisiert, wir waren als Erste hier, im Prinzip signalisieren sie auch, das Ding hier gehört eigentlich uns, denn wir haben es als Erste in Besitz genommen, unsere Flagge aufgezogen. Und ihr wisst, wenn man fremde Länder früher erobert hat, zentrale, wichtige Gebäude, da war die Staatsflagge drauf, dann hat man als Erstes, als Zeichen, der andere ist besiegt, die Flagge eingeholt und der neue Besitzer, der Eroberer, hat seine Flagge gehisst. Mit diesem Hissen der Flagge, also hat mal jemand die Taufe verglichen und gesagt, mit diesem äußeren Zeichen der Taufe kennzeichnet uns Jesus öffentlich als seinen Besitz. Mir fällt übrigens immer wieder auf, die Heiden haben für dieses machtvolle Geschehen oft ein besseres Gespür als wir Christen. Aus der Missionsgeschichte ist mir das immer wieder begegnet. Die heidnische Umwelt kann es mit einer gewissen Gelassenheit ertragen, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, solange er sich nicht taufen lässt. Aber wenn er sich taufen lässt, dann bricht der Widerstand auf, dann stellt sich auf einmal die ganze Familie und seine Umwelt mit Macht gegen ihn. Warum? Solange es ein persönlicher Glaube ist, der äußerlich noch keine Gestalt und keine Verbindlichkeit gewonnen hat, bleibt das noch in einer gewissen Beliebigkeit, im Bereich einer gewissen religiösen Regung. Die kann ja auch wieder vorübergehen. Manche Regungen sind kurzfristig. Solange das also nur eine innere Regung ist, ist das noch nicht zwingend so ernst. Aber mit der Taufe wird bekundet, hier tritt einer mit seinem ganzen Leben in einen neuen Herrschaftsbereich über. Da werden Fakten geschaffen. Und nun sagt Paulus, wer so ein neues Leben mit Gott hat, wer in einen neuen Herrschaftsbereich hinübergetreten ist, der ist tatsächlich seinem alten Leben abgestorben. Und das muss auch so sein, denn das alte Leben hindert und blockiert das neue Leben mit Gott. Wir können uns das ganz leicht praktisch und anschaulich vorstellen. In ein volles Glas kann ich nichts Neues einfüllen. Und in ein halb leeres Glas kann ich nur zur Hälfte auch was Neues einfüllen. Dann vermengt sich das Alte mit dem Neuen. Und wenn das alte Gift war, dann ist das Neue auch nichts Rechtes. Wenn ich ein Glas ganz mit etwas Neuem füllen muss, muss ich es vorher ganz ausleeren. Das Alte muss ganz und gar weg, damit sich das Neue ungehindert ausbreiten kann. Und Gott will, dass unser ganzes Leben neu wird. Es gilt heute natürlich zuallererst für unsere Täuflinge, aber für uns alle natürlich auch. Dazu hat Gott uns berufen. Und genau das wird in der Taufe sichtbar dargestellt. Und deshalb tauchen wir den Täufling unter. Ganz und gar, da guckt nicht mal die Nasenspitze im richtigen Falle mehr raus. Ganz und gar ist er untergetaucht, sinnbildlich abgestorben, der alte Mensch. Dann lassen wir ihn aber nicht da unten, die kriegen wir alle auch wieder hoch aus dem Wasser. Und das ist das Sinnbild, dass nun ein neuer Mensch aus der Taufe gehoben wird. Und weil das so ist, weil unser alter gottloser Mensch durch die Gnade Gottes in der Taufe ganz und gar massakriert wurde, deshalb können wir nun ein ganz und gar neues Leben mit Christus führen. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus auferstanden ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und damit sind wir beim zweiten Teil der Predigt, nämlich nachdem wir das Absterben deutlich hatten, nun das Leben in der Kraft der Auferstehung. Paulus sagt, gleich wie. Die herrliche Kraft Gottes in der Auferstehung Jesu ihre Macht offenbart hat, gleich wie es in diesem machtvollen Geschehen am Ostermorgen geschah, so soll die herrliche Kraft Gottes an uns in einem neuen Leben sichtbar werden und ihre Macht erweisen. Die Taufe allein macht das natürlich nicht. Damit, dass der alte Mensch gestorben ist, ist ja noch kein neuer da. Dieses Leben kommt durch den Glauben. Sagt der Paulus auch in Römer 6, er sagt es noch ein bisschen griffiger in Kolosser 2, 6, wo er sagt, indem ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in welchem ihr auch mit auferstanden seid durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Wir sehen ganz deutlich hier, wir sind schon nicht nur mit begraben in der Taufe, wir sind durch den Glauben schon mit auferstanden zu einem neuen Leben. Aber da ist die Frage, merkt man das unserem Leben an? Das ist heute auch wieder zuerst die Frage an unsere Täuflinge. Das ist aber auch die Frage an uns alle, die wir uns mit Ernst Christen nennen. Merkt man unserem Leben an, dass wir durch die Kraft Gottes neue Menschen geworden sind? Luther sagte, ein jeglicher soll deshalb die Taufe halten als sein täglich Kleid, darin er immer da gehen soll, dass er den alten Menschen dämpfe und den im Neuen wachse. Das ist eine tägliche Herausforderung, dass das alte Leben, der alte ersoffene Adam, die alte Eva, nicht wieder fröhliche Urstein feiert, sondern wirklich der neue Mensch in Christus unser Leben prägt. Und die Bibel sagt, Jesus ist gekommen, die Werke des alten Menschen unter der Herrschaft des Teufels zu zerstören, die Werke des Teufels. Deshalb hat die Absage an alle Werke des Bösen, des Teufels, von jeher zur Taufe gehört, seit die Kirche und seit die Christenheit tauft, hat die Absage ans alte Leben dazugehört. Ich habe mir das sehr gründlich durch den Kopf gehen lassen in der Vorbereitung auf den heutigen Tag und mich entschieden, dass ich diesem alten Brauch entsprechende Formulierung zur Einleitung zum Glaubensbekenntnis mit aufnehme. Werdet ihr dann nachher an entsprechender Stelle merken. Es mutet uns vielleicht heute komisch an, wenn da eine Formulierung auftaucht, die heißt, wir sagen ab allem teuflischen Werk und Wesen. Da mag sich mancher fragen, ja, waren wir denn alle Satanisten bis zum heutigen Tag, dass wir den teuflischen Werk und Wesen absagen müssen? So ein richtiger Heide aus Afrika oder Asien käme auf diese Frage niemals. Der ist jahrelang um seine Götzen herumgetanzt. Der hat ihnen Hühner und Schafe als Opfer gebracht. Der hat den Medizinmann befragt und gesehen, wie dieser in Trance verfällt und mit den bösen Geistern in Kontakt tritt, wirklich und real. Ja, das ist die wirkliche Realität. Wenn der zum Glauben an Jesus kommt und sich taufen lässt, der weiß sehr genau, was teuflisches Werk und Wesen ist. Und dieses teuflische Werk und Wesen greift seit langem übrigens auch bei uns im sogenannten christlichen Abendland um sich. Und so ein Heide, der weiß auch, mit diesem ganzen Finsterniskram will ich, wenn ich jetzt zu Jesus gehöre, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun haben. Und liebe Geschwister und liebe Gäste, für uns gilt das nicht weniger. Auch wenn wir noch nicht unmittelbar, sichtbar, spürbar, greifbar den Mächten des Bösen in unserem Leben begegnet sind, aber die Bibel sagt, solange ein Mensch nicht zu Jesus gehört, gehört er zum Herrschaftsbereich der Finsternis. Die Bibel sagt, es gibt im ganzen Kosmos nur diese beiden Herrschaftsbereiche. Den Herrschaftsbereich Jesu und den Herrschaftsbereich Satans. Und wer noch nicht zu Jesus gehört, ist im anderen Herrschaftsbereich. Taufe ist deshalb auch Herrschaftswechsel. Und da steht die Taufe dann übrigens für ein weiteres Bild der Erlösung. Das hat mit Herrschaftswechsel zu tun. Der Satan, sagt uns die Bibel, kommt zu Gott als Verkläger und fordert unser Leben. Er sagt, lieber Herr, die Sarah, die gehört mir, der Eugen, der Abraham, der Jan, die Daniela und wie sie alle heißen, die gehören alle mir. Das sind nämlich alles Sünder. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deshalb gehören die alle in mein Reich der Finsternis und des Todes. Und der Satan kommt nicht nur zu Gott, um uns zu verklagen, er kommt auch zu uns und verklagt uns in unserem Gewissen. Ihr werdet das vielleicht manche von uns schon erlebt haben, vielleicht schon öfter. Auch ihr werdet nach der Taufe nicht jeden Tag gleich fest glauben und gleich treu mit Jesus leben, so wie wir anderen auch, das nicht alle jeden Tag gleich machen. Und dann kommt der Teufel und sagt, Sarah, mit so einer Göre, Abraham, mit so einem Kerl, will der heilige Gott doch nichts zu tun haben. Vergiss es, sonntags in die Kirche rennen und einen auf fromm machen, das rettet dich auch nicht. Guck mal, was du schon wieder alles verbockt hast. Du gehörst immer noch mir. So versucht der Teufel uns, unsere Sünde unter die Nase zu reiben und uns unsicher zu machen über unser Sein in Jesus, über unsere Beziehung zum Herrn, ob der Herr uns wirklich noch lieb hat, mit uns leben will, so wie wir auch nach der Taufe oft genug noch sind. Und genau da, liebe Geschwister, liebe Gäste, ist die Taufe ganz wichtig. Die Taufe hat uns leiblich und sichtbar zugesagt, nein, wir gehören nicht mehr zu ihm. Die alte Sarah, der alte Abraham und so weiter, die sind alle, wie sie zum Reich der Finsternis gehört haben, gestorben. Die gibt's nicht mehr. Und dann könnt ihr zum Teufel sagen, du kannst schon mal in der Eichenau im Taufbecken tauchen. Ob du von mir noch was findest, da ist mein alter Mensch nämlich ersoffen, der in dein Reich gehört hat. Aber der neue Mensch, der aus dem Taufbecken rausgestiegen ist, der hat mit dir gar nichts mehr zu tun. An dem hast du keinen Anspruch, kein Recht. Der gehört Jesus und sonst niemand. Und deshalb sitzt er da auch im weißen Taufkleid. Das weiße Taufkleid zeigt, er ist ein neuer Mensch. Ihr habt heute schon durch die Taufe und durch den Glauben vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Liebe Geschwister und liebe Gäste, auch das ist ja was ganz Unglaubliches. Wir müssen es uns nicht verdienen. Dass die fünf oder wir alle, die wir auch schon getauft sind, sagen müssen, jetzt muss ich mich aber richtig am Riemen reißen, denn wenn ich mir irgendeinen größeren Schnitzer erlaube, dann kommt auf mein weißes Kleid wieder ein Dreckfleck. Die Vergebung, die Jesus am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, gilt auch für alle Dreckflecken, die wir in Zukunft noch drauf machen. Das ist eine ganz großartige Sache und deshalb dürft ihr euch heute schon freuen, dass ihr neue Menschen seid in Jesus Christus. Das Taufwasser macht es natürlich nicht. Das Wasser und das Untertauchen sind äußere Zeichen dafür. Aber sie stellen, die ganze Handlung stellt äußerlich genau das dar, was das Wort sagt. Der Sünde gestorben, im Glauben, der das Wort Gottes erfasst, auferstanden zum neuen Leben. Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus, unserem Herrn. Nun schließt Paulus mit der Mahnung, damit auch ernst zu machen. Paulus hat in den Versen vorher, vor unserem Predigtext, von der Gnade Gottes und von der unglaublichen Größe der Gnade Gottes gesprochen. Er hat gesagt, Römer 5, Vers 20, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Und dann sagen manche, wunderbar, wenn Gott so gerne vergibt, dann wollen wir ihm doch auch reichlich Gelegenheit dazu geben. Und dann können wir ja weiter munter drauf lossündigen, und wir sündigen und der Herr vergibt und vergibt und vergibt. Darauf kommen nicht nur Menschen im Anfang des 21. Jahrhunderts, das war zur Zeit des Paulus in Rom genauso. Deshalb fragt der Paulus, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme und noch mächtiger wird, je mehr wir sündigen? Das sei ferne. Nein, sagt der Paulus, Leute, 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 da habt ihr aber gar nichts kapiert, wenn ihr so denkt. Überhaupt nichts. Habt ihr denn nicht begriffen, wer zu Jesus gehört, der ist der Sünde wirklich und wahrhaftig gestorben. Das bedeutet eine komplette Trennung von der Sünde. Ich vergleiche es mit einem Bild, wenn uns die Feuerwehr aus einem lichterloh brennenden Haus gerettet hat, gerade noch im letzten Augenblick, bevor die Dachbalken zusammenbrechen, dann gehen wir doch nicht gleich anschließend wieder hinein, weil es so schön warm da drin war oder weil es so schön war, gerettet werden zu sein. Na, da bleiben wir draußen und wir gehen sogar noch auf den Sicherheitsabstand, damit uns vom zusammenstürzenden Haus nicht doch noch ein Balken auf den Kopf fällt oder sprühende Funken uns das Kleid versengen. Und so sagt Paulus, wer zum Herrn gehört, der hat gar keine Freude mehr an der Sünde. Der flieht vor ihr. Und das übrigens aus mindestens drei Gründen. Weil wir, wenn wir neues Leben in Jesus haben, doch Gott zur Freude und zur Ehre leben wollen. Wer zum Herrn kommt, wer sich taufen lässt, der bekundet dir damit, Herr, du hast mich lieb, obwohl ich es gar nicht verdient habe, und ich habe dich auch lieb. Weil du so unaussprechlich viel für mich getan hast. Das Gefühl von Liebe, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Die meisten waren in ihrem Leben wahrscheinlich schon mal verliebt und manche sind es vielleicht aktuell auch gerade. Und wenn wir einen anderen lieben, dann leben wir doch nicht so, dass wir uns mit unserem Verhalten dem Tag für Tag auf den Nerven rumtrampeln. Dann leben wir so, wir bemühen uns so zu leben, dass der andere Freude an uns hat, dass der gerne mit uns zusammenlebt. Einerseits, um ihm eine Freude zu machen, andererseits auch, um unsere Beziehung nicht zu gefährden. Und deshalb versuchen wir als Christen natürlich so zu leben, wie es unserem Herrn und Heiland, der so unheimlich viel für uns getan hat, Freude macht. Dass dem nicht jeden Tag, wenn er uns ansieht, wie wir auf dieser Erde unterwegs sind, die Nackenhaare zu Berge stehen. Aus Liebe zu ihm. Deshalb können wir als Christen auch nicht mehr der Welt zur Freude leben. Da kann ich jetzt nicht tief drauf eingehen, das wäre eine Predigt für sich, aber wer der Welt zur Freude leben will und dem Herrn, der kommt in einen unauflösbaren Interessenkonflikt. Am heutigen Tag entscheidet ihr euch, dem Herrn zu gefallen, zu leben. Also, weil wir Gott zur Ehre leben, zweitens, weil wir uns zum Segen leben wollen. Wer neues Leben hat mit Gott, der will nun doch auch wirklich den ganzen Reichtum in seinem Leben haben, den Gott ihm bereithält. Und Gott hat uns ja die ganzen anderen Dinge nicht untersagt, weil er uns keine Freude gönnt, ich sage es immer wieder, sondern weil er möchte, dass wir für unser eigenes Leben keinen Schaden nehmen und auch für das Leben der Menschen, die mit uns verbunden sind. Und deshalb, liebe Täuflinge, insbesondere einige sind noch jünger unter euch, die anderen haben schon einen größeren Teil des Lebens hinter uns, die meisten haben noch viel vor sich, so Gott will. Es gilt wieder für uns alle. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir deshalb Tag für Tag fragen, Herr, was ist der Weg, den du für mich hast? Was ist dein Wille, was ich heute tun soll, damit ich von dem Segen, den du für mich vorbereitet hast, möglich nichts verpasse? Und der dritte Punkt, das ist dann schließlich zum Zeugnis für die Welt. Wer genauso weiterlebt wie bisher, der ist kein Zeugnis für die Welt. Der trägt nicht dazu bei, dass andere Menschen die Liebe Gottes kennenlernen und sich danach sehnen. Und deshalb sagt Paulus, ihr seid der Sünde abgestorben, jetzt lebt auch in einem neuen Leben mit Gott, in Jesus. Darauf wartet der Herr, dass ihr so lebt, dass er sich daran freuen kann, und darauf wartet die Welt. Auch wenn die Welt sich das meist nicht anmerken lässt, die Menschen, mit Welt meine ich jetzt die Menschen, die noch kein persönliches Verhältnis zu Jesus haben, auch wenn die sich das meistens nicht anmerken lassen, sie warten auf ein klares Christuszeugnis der Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Wenn ihr nach diesem Gottesdienst rausgeht in euren Alltag und getauft seid, dann schauen euch die anderen an und die gucken genau hin, was ist bei denen anders als bei uns. Und wenn die dann feststellen, die leben genauso wie wir, diese sogenannten Christen, dann ziehen sie für sich den Schluss, das Christsein ist für mich nichts. Dann kann ich, denn um zu bleiben, wie ich bin, brauche ich diesen Jesus nicht, brauche ich am Sonntag nicht in die Kirche, das kann ich ohne all das. Wenn die anderen an uns aber sehen, diese Christen haben einen Halt in ihrem Leben, auch in schweren Schicksalsschlägen, haben die Kraft und Trost. Die haben Hoffnung über den Tod hinaus. Denen macht auch der Tod keine wirkliche Angst mehr. Die sind getragen von einer Freude, so eigentümlich tief und fest, wie ich das gar nicht kenne. Dann kann es dahin kommen, dass diese Menschen sagen, so möchte ich eigentlich auch gern leben. Dass mein Leben nicht einfach so sinnlos vor sich dahin dümpelt. Dass ich doch auch wüsste, dass da ein Gott ist, der mich ganz persönlich liebt, der mein Leben trägt und der mich nach dem Tod zu sich in die Ewigkeit holt. Auch wenn das vielen heute wahrscheinlich sogar den meisten unserer Mitmenschen gar nicht bewusst ist, tief in ihrem Herzen ist genau diese Sehnsucht. Das können wir mit absoluter Gewissheit sagen, diese Sehnsucht ist im Herzen eines jeden Menschen, auch wenn sie ganz tief vergraben liegt, denn Gott selber hat sie dort hineingelegt. Und deshalb schauen Sie das Leben der Christen an, ob in deren Herzen diese Sehnsucht Erfüllung gefunden hat. Wenn wir aber, die wir mit Gott leben, nicht die Kraft und die Ausstrahlung eines neuen Lebens haben, wo soll die Welt dann Mut und Hoffnung hernehmen, dass in ihren Herzen einmal diese Sehnsucht Erfüllung finden könnte? Kann sie nur von uns und unserem Leben bekommen, von unserem Zeugnis. Weil wir nun aber mit Christus auferstanden sind zu einem neuen Leben aus Gott, deshalb haben wir die Kraft, das ist eine Zusage. Ja, das ist kein Appell, das ist keine Aufforderung. Ihr müsst die Kraft haben, ihr müsst sie aufbringen. Nein, die Taufe sagt euch zu, ihr habt die Kraft, ihr seid mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Und deshalb haben wir die Zuversicht und deshalb haben wir Hoffnung. Und deshalb können wir auch, so Gott Gnade gibt, diese Hoffnung der Welt weitergeben. So leben wir im Kraftfeld der Auferstehung ein neues Leben zur Ehre Gottes und werden hoffentlich auch zum Segen für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Amen.